先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Heute Abend mit Martin Saar in Leipzig, heute Abend und immer da. Demnächst Professor an der Universität oder schon Professor. Gibt es ein Datum?
Ja,
1.4. 1.4. Ab 1.4. Professor am Institut für Politologie der Universität Leipzig mit seinem Buch Immanenz der Macht.
Ja, auch von mir ein herzlich willkommen, sowohl unserem Gast heute als auch Ihnen. Zur Tomasius-Club-Vorstellung für diejenigen, die keine Stammgäste sind. Also wir haben uns verpflichtet, im Club sozusagen das Erbe von Christian Tomasius weiterzutragen, der 1688 die erste Zeitschrift, Monatszeitschrift mit wissenschaftlichem Inhalt publizierte. Wir
Bettina,
tun ihm das
Bettina,
nach.
Bettina, ich muss da gleich nochmal einhaken, weil das Wichtige an dieser Zeitschrift war, dass sie auf Deutsch war und über lateinische Werke handelte. Wir reden Deutsch im übertragenen Sinne, auch heute noch.
Ja, wir reden nicht nur Deutsch, sondern wir nehmen auch das Ganze auf Podcast. Also wir haben die moderne Variante jetzt hier sozusagen zu präsentieren. Das können Sie dann also nachhören, diese Veranstaltung, demnächst auf unserer Homepage. Wir haben dazu auch dann, also zum Ablauf des Abends, wir reden eine Dreiviertelstunde hier gemeinsam, werden den Delinquenten hier löchern und dann haben Sie die Möglichkeit, dann selber auch Fragen zu stellen und das wird dann ebenso aufgenommen. Deswegen gibt es ein Publikumsmikrofon, hoffe ich. Ja. Und ja, Sie haben dann die Möglichkeit, die restlichen oder brennenden Fragen zu stellen. Zur Vorstellung von Martin Saar, es wurde schon gesagt, also er kommt demnächst her. Er hat Philosophie, Psychologie und Volkswirtschaftslehre studiert, ist momentan Vertretungsprofessor, ja, für politische Theorie am Institut für Politikwissenschaften in Frankfurt am Main. Er interessiert sich für politische Theorie der Gegenwart und politische Ideengeschichte, Sozial- und politische Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts, also vor allen Dingen Macht- und Ideologie-Theorie, Geschichts- und Kulturkonzepte, französische politische Philosophie, kritische Theorie und natürlich heute auch Spinoza. Ist das richtig gesprochen? Ja, gut.
Ja.
Ja, er hat einige Bücher herausgebracht, sowohl als Herausgeber als auch Monographien. Einmal Genealogie als Kritik, Geschichte und Theorie des Subjektes nach Nietzsche und Foucault. Das ist 2007 erschienen und jetzt 2013 das Buch, mit dem wir uns heute Abend befassen. Die Immanenz der machtpolitische Theorie nach Spinoza im Suhrkamp Verlag. Ja, der Aufbau des Buches vielleicht ganz knapp. Es umfasst drei Teile. Einmal eine Interpretation der drei politischen Schriften, wobei das eine, die Ethik, da werden politische Akzente herausgenommen. Dann zu Spinozas eigener Machttheorie und dann Anwendungsbeispiele, die sich dann befassen mit Regierung, Affekten und Demokratie und Freiheit. So viel zum formalen Aufbau des Buches. Dieses Buch fängt selber mit einer Frage an, wieso Spinoza? Ich gebe die Frage gleich weiter.
An mich oder an Ulrich?
Ja, ich glaube eher an den Autor.
Ja, und es ist ernst gemeint und nur ein bisschen Koketterie, dass das Buch tatsächlich am Anfang versucht zu rechtfertigen und zu begründen, wieso es sich überhaupt lohnt, ein Buch über Spinoza zu schreiben, geschweige denn zu lesen, weil die Zeit ist knapp und das Leben kurz. Daher machen wir eigentlich ja nur Dinge, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind. Für mich hat sich eine Zeit lang relativ klar ergeben, dass Spinoza eine wiederkehrende, und zwar auf eine besonders intensiv wiederkehrende Referenz in bestimmten politischen und anderen Debatten, theoretischen Debatten der Gegenwart ist. Und ich habe mich selber gefragt, wieso eigentlich? Weil es ist erstmal ungewöhnlich, auch in unserem eigenen Selbstverständnis der Tradition, einerseits der Philosophiegeschichte, andererseits des politischen Denkens, ist Spinoza eigentlich kein vordringlicher Kandidat für Aktualisierung oder Bezugnahmen. Wir sind ja auch eine philosophisch oder politiktheoretische Kultur, die eher auf Hegel oder auf Kant oder auf andere Denker zurückgreift. Und Spinoza ist tatsächlich einer dieser halb vergessenen Klassiker, die aus irgendwelchen Gründen immer mal wieder eine Art von Renaissance erleben. Und ich habe mich eine Zeit lang einfach nur gefragt und wollte selber verstehen, worin diese quasi Aktualität oder Renaissance besteht. Und ich habe versucht, in meinem Buch einerseits diese Renaissance so ein bisschen nachzuzeichnen, vielleicht zu kartografieren, zu erläutern, welche Autorinnen und Autoren der Gegenwart zur Zeit aus welchen Gründen auf Spinoza zurückgreifen. Ich habe aber dabei auch, und das konnte ich gar nicht anders machen, selber meine Version eines Arguments gegeben, wieso das interessant ist und wichtig ist. Und die ganz kurze Antwort ist, Spinoza ist ein starker und in sich hochinteressanter Autor. Und ihn sozusagen wieder zu entdecken, ist etwas Starkes, Spannendes, vielleicht sogar Fremdes, Fremdartiges, aber auf jeden Fall Faszinierendes wieder zu entdecken, wie ein, könnte man sagen, ideengeschichtliches Monument, das man gar nicht so zur Kenntnis genommen hatte. Aber zweitens, und das ist in der Tat für mich viel wichtiger, Spinoza ist ein Denker, mit dem nicht nur viele heute Schreibende, sondern auch wir selber oder auch ich versuche es in diesem Buch zu tun, weiter und anders denken können. Das heißt, ein Mittel, ein Sprungbrett, eine Art von Instrument, um bestimmte Denkoperationen zu vollziehen, von denen ich glaube, dass sie sich auf die ganz, ganz großen Themen, also jetzt, und das ist ja mein Bereich der politischen Theorie und politischen Philosophie bezieht, nämlich das Verhältnis von Staat und Bürger, das Verhältnis von Frieden, Gewalt und Legitimität und die Rolle des Volkes im System der Politik und für mich die große Frage nach der Politik, nämlich die Frage der Macht. Und ich habe wiederentdeckt oder überhaupt erst entdeckt einen Klassiker, der tatsächlich Dinge gesagt hat, die in meinen Augen fast niemand in der Tradition des westlichen politischen Denkens so gesagt hat und mit denen wir tatsächlich ganz viel anfangen können, wenn wir es wollen und genauer hingucken.
Also Spinoza hat mit Leipzig auch insofern etwas zu tun, als es der Leipziger Professor Jakob Thomasius war, der Vater von Christian Thomasius, der ihn als ersten denunzierte. 1670 kam der theologisch-politische Traktat heraus und die niederschmetternde Kritik von Jakob Thomasius hat dann auf diesen niederländischen Autor hingedeutet. Das hat ihm das Leben nicht leichter gemacht. Er ist mit 45 Jahren gestorben und hat dann eben im Wesentlichen Werke hinterlassen, darunter den unvollendet gebliebenen politischen Traktat, den man so als einen Gegenentwurf zu Hobbes lesen kann, der vorher den Leviathan veröffentlichte. Wie, also, und sozusagen mit dieser Schrift, mit diesem politischen Traktat und mit den politischen Äußerungen im theologisch-politischen Traktat und in der Ethik kann man ja heute argumentieren. Wie sieht dieses Argument aus? Also, warum kann man tatsächlich mit Spinoza die auf Hobbes zurückgehende Tradition des politologischen Denkens, des Nachdenkens über Politik gewissermaßen aushebeln und ein ganz anderes Denken anfangen? Denn es geht ja um etwas sehr Grundsätzliches.
Die Frage ist mir vielleicht ein bisschen zu groß, aber ich gebe mal den ersten Teil von der Antwort. Hobbes ist wahrscheinlich in dem Traditionszusammenhang, den wir so das westliche politische Denken nennen können, wahrscheinlich der zentrale Autor im Umschlagpunkt zu dem, was wir frühe Neuzeit nennen. Ja, auch ein ganz unklarer Begriff eigentlich, wenn man sich das mal richtig überlegt. Denn was ist daran neu und wieso ist das eine bestimmte Art von Zeit und so weiter. Hobbes hat klar gemacht, dass die große Frage nach der Politik die Frage nach der Ordnung oder der Stabilität ist. Und er war der Erste, der eine nicht religiöse Antwort auf die Frage gegeben hat, wie Ordnung entsteht, nämlich aus den Kalkülen, dem Willen, den Interessen der an der Politik Beteiligten, das heißt dem Willen, den Interessen der Untertanen oder des Volkes. Und der Kontraktualismus, den Hobbes begründet, gibt diese geniale Antwort: Eine Ordnung ist dann gut, wenn die, die sie sich auferlegen, sie wollen und sie selbst machen und instituieren. Und für Hobbes war klar, das wird aber einen Preis haben. Wer Ordnung will, muss seine eigene Willkürfreiheit und seine eigene Macht abgeben an eine Instanz, die ihm danach diese Ordnung sichert. Und damit entsteht paradoxerweise bei Hobbes zugleich die Idee von Legitimität von unten und die Idee absoluter Herrschaft von oben. Und das war, glaube ich, ein Rezept, das wir, glaube ich, bis heute nicht losgeworden sind. Und die Suppe kochen wir eigentlich immer wieder. Und der NSA-Skandal ist im Prinzip nichts anderes als eine Lektion in Hobbesianismus. Der Staat sichert uns, aber damit überschreitet er die ganze Zeit eigentlich unsere legitimen Rechte, aber da wir Sicherheit wollen, ist es irgendwie ein Trade-off zwischen Freiheit und Sicherheit. Und das ist, glaube ich, Hobbes pur. Spinoza schreibt, je nachdem wie man es datiert, 15, 30 Jahre später, und stellt sich dasselbe Problem, wie können Gesellschaften Ordnungsstrukturen ausbilden, die danach für diese Gesellschaften akzeptabel sind, legitim sind, lebensfähig. Und Spinoza sagt jetzt, im Unterschied zu Hobbes, auch wenn es richtig ist, dass diese Ordnung von unten kommen muss und dass sie Strukturen errichten muss, die danach eine gewisse Rigidität und Stabilität haben, ist es falsch zu glauben, dass das Volk in dem Moment, wo es eine Ordnung gründet, seine Macht abgeben müsse, sondern er sagt, die Macht verbleibt beim Volk, es muss sie nur richtig kanalisieren, im Fluss halten, kommunizieren, wenn man so will. Und daraus folgt interessanterweise zur fast genau selben Zeit wie Hobbes, aus einer quasi-konstruktivistischen Grundlage, die Frage nach der Entstehung von Ordnung, eher eine Gesellschaftsutopie, die sagt, die Gesellschaften, die Kollektive können mit der Macht leben und müssen sie nicht abgeben, müssen sich sozusagen ihrer eigenen Macht nicht entfremden, sondern können sie leben, ausleben, könnte man sagen, metaphorisch. Und damit gibt es etwas, was ich und viele andere eigentlich eine radikaldemokratische Vision von Gesellschaftlichkeit, Verzeihung, nennen würden. Das heißt, eine Idee des Verbleibens der Macht im Kollektiv selber, im Streit, in der Auseinandersetzung, aber ohne sozusagen Hierarchien einzuziehen und den großen Herrscher und die Untertanen unter ihm zu differenzieren. Und mir scheint, wenn wir uns heute fragen, welche Arten von Staatlichkeitsformen, Regimeformen und auch Institutionen wollen wir, haben wir ja auch solche Interessen, Strukturen, die stabil sind, Sicherheit und Stabilität garantieren, aber trotzdem unsere Freiheit nicht radikal überschreiten, nicht total entfremden. Und da scheint mir Spinoza in der Tat, ja, Lösungen sind das ja ohnehin nicht, aber Formeln gegeben zu haben, Denkbilder, Perspektiven, die eigentlich das artikulieren, wonach wir suchen. Also eine Art Bild von Gesellschaftlichkeit, die geordnet ist, aber nicht hierarchisiert. Stabil, aber nicht fixiert.
Also neben Hobbes ist ja der andere Referenzautor Rousseau, obwohl er sehr viel weniger oder fast gar nicht auftaucht. Am Anfang kommt eine Bemerkung, Spinoza füllt eine Zwischenposition zwischen Hobbes und Rousseau aus. Und Rousseau kommt dann, ich denke mal, also zum Schluss bei den verschiedenen Vorstellungen, wie Demokratie verwirklicht werden kann, aber auch als ein Extrem. Also sowohl Hobbes als auch Rousseau sind die Extreme, zwischen denen Spinoza da seinen Platz hat.
Ja, also die Formel, dass Spinoza genau in der Mitte zwischen Hobbes und Rousseau liegt, ist ein Zitat von Iring Fetscher, einem Frankfurter Politikwissenschaftler, der inzwischen über 90 ist. Und ich übernehme diese Formel, weil ich glaube, dass sie was trifft. Denn sie zeigt, Spinoza wehrt ab, obwohl er sich darauf bezieht, das hobbesianische Szenario, wer die Ordnung will, braucht Strukturen, in denen ihm selbst seine eigene Freiheit in einem gewissen Sinn wieder genommen wird. Und dieser fast naiven Utopie von Rousseau, dass eine Gesellschaft in kompletter Übereinstimmung mit sich selbst über die öffentlichen Angelegenheiten befinden kann. Das erste wehrt Spinoza ab mit einer, wie ich sagen würde, radikaldemokratischen Parteinahme. Nein, das Volk muss der Akteur und das Subjekt politischer Entscheidung bleiben. Aber ich würde sagen, gegen Rousseau, den er ja noch nicht kennen konnte, würde er sagen, das bedeutet aber jetzt nicht, dass alles Einigkeit, Einstimmigkeit oder gar gewissermaßen unitäres Gemeinwohl sein könnte, sondern da hat er, die geht wahrscheinlich auf Machiavelli zurück, die tiefe Überzeugung, dass diese Art von Regeln der öffentlichen Angelegenheit eine durch und durch konfliktuelle, fast antagonistische Angelegenheit sein wird. Da werden sich die Bürger nicht einig sein. Deswegen ist Demokratie keine Sache der Einigkeit oder Einstimmigkeit, sondern des Streits und wahrscheinlich sogar des erbitterten Ringens um Entscheidungen und damit nicht besonders friedlich, aber auch nicht so kriegerisch wie im Hobbes'schen Szenario. Deswegen scheint es mir richtig zu sagen, Spinoza hat hier nochmal eine dritte Alternative zwischen, wenn man so will, souveränem Autoritarismus und einer Art von Unmittelbarkeitsdemokratie. Wenn man jetzt mal dieses ein bisschen simplifizierte Bild von Rousseau mal eine Zeit lang so stehen lassen will, nur dann funktioniert natürlich.
Na, Dreh- und Angelpunkt scheint mir ja zu sein, ist ja der Machtbegriff, den Spinoza aufmacht. Was charakterisiert den? Also Macht ist keine Eigenschaft von Akteuren, das ist erstmal sehr wichtig. In diesem Buch wird immer wieder betont, es ist ein Spiel von Kräften, es ist nicht ganz eindeutig. Also was ist das für eine Konstellation? Was ist das für ein spezifischer Machtbegriff, den Herr Spinoza?
Für mich ist da das Wichtigste, außer dass ich glaube, dass es ein interessanter Machtbegriff ist, er ist untypisch, weil wir, denke ich, und das ist, glaube ich, keine Übertreibung, in der Machttheorie sind wir alle Weberianerinnen, sagen wir mal. Das heißt, wir glauben alle, dass wenn wir über Macht sprechen, wir meistens über was sprechen, was jemand hat, der es schafft, gegenüber jemandem anderen seinen Willen durchzusetzen. Das ist fast wörtlich die Definition aus Wirtschaft und Gesellschaft. Das heißt, irgendwie eine Ressource von Individuen, mit deren Hilfe man eigene Intentionen gegen Widerstreben, gegen Widerstände umsetzen, durchsetzen kann. Und interessanterweise ist das, glaube ich, das, was die gesamte politiktheoretische Tradition immer wieder über Macht behauptet hat. Dass es irgendwie diese Art von Mittel oder dieses Tool ist, mit dessen Hilfe sich Willen gegeneinander durchsetzen können. Und Spinoza hat hier die interessante Idee, dass das eigentlich eine Art von falscher Rede über Macht ist. Oder man könnte über den Begriff Macht oder mit dem Begriff Macht ganz andere Dinge tun. Und er sagt, Macht ist etwas, was überhaupt die Fähigkeiten oder das Können, das Vermögen jeder einzelnen Sache, jedes einzelnen Dings, auch der Personen ausmacht. Deswegen gibt es nicht jemanden, der Macht hat und jemanden, der keine hat. Jeder hat, oder er würde sogar sagen, jeder ist in einem gewissen Grad Macht oder etwas Mächtiges, eine Machtform. Denn das, was jemand ist, zeigt sich darin, was er kann, was er gewissermaßen auswirken kann. Und diese Art von Wirkungsmächtigkeit ist natürlich jetzt was ganz Allgemeines, ganz Abstraktes. Aber es führt dazu, dass man zum Beispiel darüber reden kann, dass nicht nur Personen Macht haben, sondern alle möglichen Dinge. In dem Sinn ist der Machtbegriff nicht anthropomorph, sondern ganz allgemein. Man kann darüber reden, dass die Macht des einen auf die Macht des anderen nicht negativ bezogen sein muss. Jetzt heißt, der Macht des einen korreliert nicht die Ohnmacht des anderen, sondern diese Mächte können sich verbinden, akkumulieren, steigern, wie man sagen könnte. Und es gibt noch ein paar andere Implikationen, die, glaube ich, insgesamt dazu führen, dass wir über Macht relationaler sprechen, dass wir Macht als etwas zwischen Positionen, zwischen Personen, zwischen Subjekten benennen können. Und damit wird, glaube ich, die Rede von der Macht ein bisschen komplizierter. Aber man kommt raus aus diesem sehr einfachen Bild, Macht ist nur etwas, was Individuen haben, was bestimmte Individuen haben und was mit dem Brechen von Widerständen oder dem Durchsetzen von Willen zu tun hat. Beispiel Spinoza ist eher die Idee, Macht ist ohnehin überall, was ein paar andere Autoren natürlich auch behauptet haben danach. Macht ist etwas, was nichts Individuelles ist, sondern eher interindividuelle, zwischenindividuelle Sphären betreffen. Und die Macht ist nicht nur destruktiv negativ, sondern unter Umständen auch produktiv oder konstitutiv, weil sie das, was etwas ist, erst ausmacht. Das ist leider sehr abstrakt, aber
ja, genau, das ist jetzt ungefähr nahezu schon Poesie. Ja, das ist jetzt so allgemein und so abstrakt, ja, dass die Macht überall ist und sie ist auch positiv. Wir können jetzt alle ein Lied darüber singen. Es ist schon klar, dass sie die politische Sphäre breiter und weiter definiert wird bei Spinoza als bei Hobbes.
Richtig, ja.
Es wird zu einem Drama des Lebens statt nur etwas, was auf einer Bühne mit verteilten Rollen aufgeführt wird. Aber es ist auf der anderen Seite auch so allgemein, dieser im Grunde physikalische Machtbegriff, dass man ja eigentlich sich hüten muss, ihn sozusagen dauernd nur in dieser Allgemeinheit zu feiern. Und in deinem Buch hast du ja aber auch versucht, ihn ja anzuwenden oder zu deklinieren, zu konjugieren, irgendwie ihm etwas abzugewinnen, was man mit Regierungsformen oder vielen anderen Dingen verbinden kann. Also wie entkommt man, wenn man sozusagen schwelgerisch sich in Spinoza hineingibt, darüber hat sich Hegel schon lustig gemacht, dass man da dann auch untergehen würde, wie begegnet man dieser Gefahr beim Machtbegriff? Also die Ausdehnung des Politischen, das ist erstmal eine tolle Intuition, alles ist politisch. Na gut, aber wenn alles politisch ist, ist eben alles politisch.
Ja, also. Und der Satz, alles ist irgendwie Macht, ist ja fast noch schlimmer, weil er noch leerer erscheint. Weil wenn alles Macht ist, ist es auch egal, dass es Macht ist, weil es ist ja alles Macht. In der Tat habe ich die Idee oder versuche ich irgendwie vorzuschlagen, dass das zwar stimmt, dass auf einer gewissen Ebene Spinoza diesen ultragenerellen Vorschlag macht, der an die Grenze des Trivialen oder des Leeren gerät. Und das, was ich immer wieder versuche zu behaupten oder zu sagen oder auszuführen, dass in diesem Sinn der Machtbegriff eine ontologische Qualität hat, soll ja nichts anderes bezeichnen. Und auch der ja ein bisschen gestellte Titel von der Immanenz der Macht soll ja auch erstmal nichts anderes heißen. Aus der Macht kommt man nicht raus, eben weil sie überall ist, beziehungsweise dasjenige ist, was alles, was ist, konstituiert. Aber du hast völlig recht. Wenn wir da stehen bleiben, machen wir eigentlich nur Philosophie. Und was ganz Allgemeines, was nicht ganz so interessant ist. Nicht ganz so interessant ist, wie natürlich spezifische politische Analysen spezifischer politischer Situationen. Und tatsächlich ist der Vorschlag, den ich jetzt mache, und auch der ist eigentlich ein Lektürevorschlag, weil Spinoza interessanterweise auf diesen beiden Ebenen schreibt. Der schreibt diese ganz abstrakten, ganz allgemeinen, ultraphilosophischen Sätze, hat aber gleichzeitig ein Register, könnte man sagen, seiner Schriften, in denen der ganz genau einzelne historische Situationen, einzelne soziologische Phänomene sehr detailgenau beschreibt und sie darstellt als eben jetzt Konkretionen dieser Machtfrage. Und meine Idee ist einfach nur, die erste Ebene ist wichtig und wahrscheinlich auch richtig in Bezug auf den Machtbegriff, aber man muss das zweite auch tun. Aber nur wenn man diesen ganz allgemeinen Machtbegriff hat, gelangt man zu interessanten Beschreibungen auf der zweiten Ebene. Und vielleicht ist nur ein Beispiel, kann ich vielleicht nur mal kurz geben. Wenn wir davon ausgehen, dass der Staat und die mächtigen Institutionen die Macht haben, glaube ich, eine hobbesianische und erstmal richtige Intuition, wird es uns sehr schwer fallen, die Handlungsfähigkeit, die Widerstandsfähigkeit, die Gegenmacht von unten zu beschreiben. Die Macht der sozialen Bewegung, der Öffentlichkeit, einzelner Subjekte, kleiner, minorisierter Subjekte. Und wenn wir nach dem Schema Macht-Ohnmacht, oben-unten, oben in der Hierarchie, unten in der Unterwerfung denken, wird es uns immer schwerer fallen, überhaupt zu sehen, dass tatsächlich vielleicht sogar die Macht oben gestützt wird, unterstützt wird von Macht von unten, nämlich durch Gewährenlassen, Passivität, manchmal sogar Kollaboration. Und wir werden nicht sehen, dass das Machttableau selbst noch in autoritären Strukturen komplex ist, dass jeder Macht auch etwas entspricht, was wir als Foucaultianer Widerstand nennen würden, aber was natürlich auch nichts anderes ist als eine andere Macht, vielleicht Gegenmacht. Und deswegen ist mein Vorschlag zu sagen, mit Spinoza oder sowas ähnlichem oder mit neospinozistischen Mitteln spezifische Situationen zu erläutern, führt, weil der Machtbegriff anders funktioniert, zu anderen Akzentsetzungen und zu einer Art von Fokus oder zumindest Sensibilität für diese kleineren Grade der Macht, die aber nichtsdestotrotz auch Machtgrade, Machtpotenziale, Fähigkeiten sind. Und damit wird, glaube ich, das Beschreiben von einer Szene als Machtszene schwieriger, weil Macht nicht nur Unterwerfung oder Hierarchie ist, sondern eben auch verschiedene Machtquanten, Machtgrade im Widerstreit und Widerspruch. Ich glaube aber auch, und auch das ist ein Wort, das ich, glaube ich, ungeschützt verwende, dass das ein realistisches Bild ist. Ich glaube auch, dass die politische Wirklichkeit so verfasst ist und dass die große Idee der Macht und der Ohnmacht, die ihr entgegenstünde, eine ideologische Fiktion ist, um es mal zugespitzt zu sagen.
Okay, aber dann wird das realistischer und dann können wir sozusagen die besseren Romane schreiben mit Spinoza. Haben wir denn dann noch ein, also was machen wir denn mit den Hobbesianern und diesen üblichen Politologen? Werden die einfach in die Ecke gestellt? Wenden wir uns um und beschreiben jetzt vor uns hin oder reden wir noch mit denen? Können wir sie denn kritisieren oder sagen wir nur, ihr seid einfach wirklich nicht realistisch genug? Also ich will ja, mal denken, okay. Hat das Buch einen Kampfcharakter? Hat es den Charakter einer Absage oder öffnet es einfach ein neues, schönes Zimmer?
Das sind jetzt ein bisschen zu viele Metaphern, Ulrich. Also wenn Wissenschaft ein Vergleichen von verschiedenen Romanen ist, dann ist das natürlich nur ein Gegenroman gegen die hobbesianische Story, die eine sehr prosaische ist. Und in der Tat ist die spinozistische Story, der spinozistische Roman ist ein bisschen poetischer, das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Und auch das scheint mir richtiger. Also das ist eine, finde ich, buntere, in sich differenziertere Verbildlichung sozialen und politischen Lebens, von der ich glaube, dass sie in der Tat auch stärker ist. Und zwar jetzt in jedem Wort, Sinne des Wortes.
Also zum Beispiel mit der Imaginatio, die man da reinholen kann.
Ja, das kommt noch dazu, ja. Aber auch ein paar andere Punkte. Ich glaube, da wird das Bild irgendwie pulsierender, weil es auch mehr sozusagen gerade zulässt, mehr Farben zulässt, also um in dieser Romansprache zu bleiben. Und ich würde ja sagen, wenn Wissenschaft so ein Spiel ist, wie konkurrieren um bessere Beschreibungen von Wirklichkeiten, von denen jeder glaubt, dass er sie kennt, dann ist tatsächlich das jetzt eine andere Story, ein anderer Roman, der, glaube ich, eine Plausibilität in sich hat und damit versucht, blassere Stories und die hobbesianische oder die liberale Story, die für mich zusammenhängt, ist vielleicht in dem Sinne eine blassere, aber zurzeit mächtigere, die wird zurückgedrängt. Also in dem Sinn ist das ein polemisches Buch, in dem es sagt, mit Hilfe dieses Klassikers können wir bestimmte Dinge, die ihr alle machen wollt, nämlich realistische Beschreibungen gegenwärtiger politischer Phänomene zu geben, anders, bunter, greller, drastischer, vielleicht aber auch konturierter leisten. Dahinter steckt aber auch, also wenn schon nach dem Einsatz gefragt wird, und das hängt mit der radikalen Demokratie zusammen, natürlich auch ein kleines vielleicht, aber ein dezidiert politisches, nicht Projekt ist zu viel gesagt, eine politische Intention. Ich würde ja sagen, wenn wir heute nach sowas suchen wie die Frage, wieso sind wir Demokratinnen und Demokraten und was heißt das für unsere Gesellschaften? Denn oft genug funktioniert das ja überhaupt nicht und oft genug ist Demokratie scheinbar eher ein Hindernis für gelingende politische Problemlösung. Dann kommt mir jetzt eine Theorie sehr zu Pass, die einerseits behauptet, ohne Demokratie ist jede Ordnung nichts, und das ist Spinozas Position. Ordnung, die nicht von unten kommt, ist eigentlich keine, sondern einfach nur Autorität. Trotzdem hat der eine tiefe Überzeugung, dass die Demokratie wahrscheinlich was sehr Komplexes ist, was meistens nicht funktioniert. Weil das, was die Demokratie möglich macht, nämlich diese Mobilisierung von unten oder der Wille von Kollektiven, immer auch umschlagen kann in mobhaftes Verhalten, Exklusion und Unterdrückung von Minderheiten. Und das ist für mich jetzt auch sozusagen als politischer Theoretiker, der irgendwie interessiert ist an sozusagen auch einem Vorschlag, wie Politik sein sollte, ist ein interessanter Vorschlag. Demokrat sein, aber sofort zu sehen, dass die Demokratie selber ihre eigenen Grenzen produziert und übrigens die ganze Zeit auch drastisch und intensiv produziert und dass man damit Partei ergreifen kann für demokratische Verhältnisse, aber weiß, dass das selbst ein ambivalentes Projekt ist. Und für mich ist Spinoza in der Tradition, muss ich ehrlich sagen, der Erste sowieso. Ich glaube aber auch der diese Lektion am hartnäckigsten macht, dass Demokratie auch wehtut und auch Dysfunktionalitäten erzeugt, die spezifisch sind für das Demokratischsein von Gesellschaften. Und deswegen ist zumindest der letzte Teil des Buches, der diese Demokratietheorie versucht zu entfalten, ist geschrieben gegen in meinen Augen verharmlosende, eindimensionale Versionen von Demokratietheorie, die das entweder auf das Funktionieren von legitimen Governance-Strukturen bezieht oder rein auf institutionelle Settings, in denen bestimmte Kriterien gelten oder nicht gelten. Während hier ist klar, Demokratie ist selbst eine Lebensform, könnte man sagen, ein bisschen pathetisch, poetisch, romanhaft, aber selbst eine, die eine gewisse Logik hat, aber auch gewisse interne, wesentliche Spannungen und Zerwerfungen. Und die, finde ich, erleben wir gerade. Und daher ist mir jetzt ein Autor erscheint mir plausibel und aktuell, der für diese Zerrissenheit eine Sprache, aber eher Metaphern hat als eine wirkliche Theorie.
Also neben der Autoritätskritik gibt es ja auch eine starke Kritik oder die Aufgabe eigentlich jedes eschatologischen Anspruches. Also Macht kann nicht abgeschafft werden. Bei Spinoza liegt die Macht auf der Straße, haben Sie geschrieben. Ja, wie verhält sich das intern, also die Absage? Sie haben das versucht auch an verschiedenen anderen scheinbar ähnlich gelagerten Theorieangeboten von Negri oder Foucault klarzumachen. Wo ist denn da der Unterschied? Warum gibt es nicht, oder warum müssen Sie die Hoffnung enttäuschen auf eine Lösung dieser Machtfrage, die ja offenbar immer brennend ist?
Der Satz mit der Macht auf der Straße ist von Hannah Arendt, nur um hier das Copyright zu klären. Wieso die Machtfrage nicht lösbar ist, das stimmt. Und wieso das eine Antwort ist, dass sie nicht lösbar ist und keine Nicht-Antwort. Das ist die Frage, glaube ich. Und das heißt doch so viel wie, es könnte sein, dass man sich das so vorstellen kann, und ich glaube, ein paar Theoretiker haben es getan. Habermas wirft man das vielleicht vor, meistens, vielleicht ist das nicht richtig, aber nehmen wir ihn mal als Strohmann. Man könnte ja denken, Gesellschaften lösen das Machtproblem, indem sie nämlich einfach sagen, wir einigen uns jetzt auf Spielregeln, in denen der Einfluss ungleich verteilter Macht weitgehend minimiert wird, indem wir allen Subjekte gleiche Rechte geben, Institutionen errichten, die einigermaßen unparteilich sind und immer mal wieder Entscheidungen so treffen, dass sie die objektiv besten Lösungen zumindest nicht verhindern, indem nämlich Experten gehört werden, das Volk immer wieder gehört wird. Und man könnte ja sagen, das ist ein Vorschlag, die Machtfrage in der Politik zu lösen, indem wir sagen, Ungleichheit darf nicht mehr das Ausschlaggebende sein. Wir lassen nicht mehr die Herrscher entscheiden, sondern die besten Lösungen, die fairen Verfahren und die geregelten Prozeduren. Und mir scheint es, dass manchmal, und das ist aber jetzt ein sehr innerpolitikwissenschaftlicher Punkt, dass die Politikwissenschaft manchmal diese Art von Fiktion errichtet. Es gibt eine Art von wissenschaftlich angeleiteter Politik und die ist dann genau so, wie wir es uns im Seminar vorstellen. Da gibt es dann gute Argumente. Die guten Argumente gewinnen gegen die schlechten und die, die die schlechten Argumente vertreten, sind eigentlich nur die, die ihren eigenen Einfluss geltend machen wollen. Und die versuchen wir an den Rand zu drängen und irgendwann gibt es dann gute, plausible und legitime Lösungen. Und damit ist die Politik so etwas Ähnliches wie ein Seminar und da geht dann immer der mit der besten Idee als Sieger hervor. Spinoza und ein paar andere Autoren, und du hast auch ein paar eben genannt, die würden ja sagen, das gibt's gar nicht. Also selbst die gute Lösung wird noch immer eine umstrittene bleiben und auch das zum Zuge kommen noch der besten Lösung wird von Faktoren abhängen, die nichts mit der Güte der Lösung, des Arguments oder des Vorschlags zu tun haben. Und der Name auch dafür, für diese Wirkungsfaktoren, ist natürlich Macht. Und in diesem Sinn könnte man sagen, kommen wir aus dem Machtspiel nicht heraus, immanent der Macht, wir bleiben sozusagen in einem Machtspiel und die Fiktion, es gäbe eine Form von Politik, die dessen enthoben ist, ist selbst eine falsche Vorstellung darüber, was Politik eigentlich ist. Also so würde ich diese Pointe jetzt, wieso das gar nicht so schlimm ist, dass die Machtfrage nicht gelöst ist, sondern dass sie als sozusagen Faktor im Spiel bleibt, wie man das formulieren kann, ohne dass das jetzt so defätistisch klingt, als ob dann alles nur immer von der Macht irgendwie nur von der brutalen Macht oder von den kontingenten Faktoren abhänge. Nein, das heißt nur, diese Dinge, die da passieren, passieren nicht zufällig, aber sie passieren nicht in erster Linie dessen, weil sie gute Ideen sind, sondern es sind andere Faktoren im Spiel. Und diese Faktoren nicht zu leugnen, ist für mich eine Lektion des Realismus. Zu glauben, dass es immer noch darauf ankommt, dass alle, die beteiligt sind, mitentscheiden, ist, glaube ich, nur die Anerkennung dessen, dass auch die Demokratie was mit Macht zu tun hat und nicht das Ende der Macht bedeutet. Und das scheinen mir vor allem in der Geschichte des Liberalismus immer mal wieder einzelne Perspektiven nahegelegt zu haben. Und übrigens auch unsere Politiker reden manchmal so, dass am Ende gibt es die guten Entscheidungen und dann soll man aber auch bitte ruhig sein und das akzeptieren.
Ich will mal auf die vielleicht auf ein Beispiel oder eine Passage kommen, die ich einfach noch gerne näher erklärt haben wollte. Das ist das soziale Imaginäre und der Feminismus. Spinoza selber hat eine Anthropologie vorgelegt, die die Imaginatio unglaublich stark gemacht hat. Also viele andere Philosophen haben das Einbildung genannt und abgewertet. Bei Spinoza und der theologisch-politische Traktat besteht fast nur daraus, zeigt er, dass es sozusagen ein Leben im Imaginären gibt. Ich übertreibe das jetzt etwas, das ist das religiöse Leben. Daraus kann eine ganze Welt entstehen. Die Vernunft wird dieses Leben abbauen, aber nicht sozusagen zum Schaden des mit Imagination befruchteten Menschen, sondern sie wird etwas anderes aufbauen, etwas Gleichgültiges und Volleres. Also es ist dieser Verzicht, die Vernunft mit Reduktion irgendwie zu assoziieren, die den Spinoza auch sehr spannend macht. Und im Übrigen der hier bis 1991 lehrende Helmut Seidel als großer Spinoza-Kenner hat seine Interpretation von Spinoza immer mit dem dritten Buch der Ethik angefangen, mit der Anthropologie, und hat gesagt, da sozusagen kann man den Spinoza fassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Übergang war zu der Frage, was verstehst du unter dem sozialen Imaginären und wie zum Beispiel kann das mit dem Feminismus zusammenhängen?
Das ist jetzt ein anderer Teil des Buchs, ein anderes Kapitel, aber eins, das mir eigentlich genauso wichtig ist wie diese ganze Machtfrage, obwohl es erstmal viel enger erscheint. Der Begriff des sozialen oder in vielen Kontexten auch politischen Imaginären ist ja ohnehin, das ist zurzeit around, ja, in vielen auch so eher poststrukturalistisch oder so postfreudianischen politischen Theorien herrscht die Vorstellung vor, wir müssten auch über diese eher kollektiven, oft unbewussten Qualitäten und Bilderwelten, Bilderreservoire, Bilderressourcen sprechen, die in einem gewissen Sinn, ohne dass die Subjekte es merken, ihr Verhalten prägen, weil es an gewissen Normen hängt, an gewissen Metaphorisierungen, an Selbstverständnissen. Und der Begriff des sozialen oder des politischen Imaginären, vielleicht bei Castoriadis zum ersten Mal so systematisch ausgearbeitet, aber für fast alle Lacan-Leser spielt das auch eine große Rolle, ist dafür so ein Platzhalter, dass man sagt, es gibt hier etwas, was das Handeln, das Selbstverstehen und das Weltverstehen von Subjekten prägt, was aber nicht unbedingt kognitiv ist, sondern intern bildhaft. Bestimmte Fantasien, bestimmte Verbildlichungen, auch bestimmte Vorstellungen, die durch und durch phantasmatisch sein können von politischer Ordnung oder Autorität oder dem anderen. Und das ist, finde ich, in sich zurzeit eine der interessantesten Debatten, die es überhaupt in der politischen Theorie gibt. Wie kann man das analysieren, verstehen und kann man das irgendwie analysieren? Gibt es dafür bestimmte auch methodische und konzeptuelle Ressourcen? Und oft genug sind das ziemlich abstrakte und auch ziemlich spekulative Texte. Und für mich war jetzt an genau diesem Topos Spinoza auch einiger derjenigen klassischen Autoren, die eigentlich diese Idee auch schon formuliert hatten, ohne den Begriff zu haben oder das Wort zu haben, soziale Imaginäre, das hat er nicht. Aber in der Tat sagt er, wie du ganz richtig referiert hast, Imaginatio ist anthropologisch verankert, eigentlich die Hälfte unseres geistigen Erlebens. Also wir können denken, aber die ganze Zeit bilden wir auch ein oder denken wir in Bildern. Und das prägt, und das ist in der Tat die große Lektion des Tractatus Theologico Politicus, die ganze Zeit denken wir und leben wir in Bildern. Und die Religion ist gewissermaßen zu seiner Zeit die institutionalisierte Form des Lebens in Bildern. Und er sagt von Anfang an, das ist enorm produktiv, denn es gibt uns Sinn und Trost und Lebensorientierung. Aber es ist ziemlich gefährlich, weil es gibt Instanzen, die diese Bilder manipulieren. Und im Falle der Religion heißt diese große Manipulationsinstanz Theologie. Und er versucht zu sagen, wir müssen die Kirche und die verfassten Religionen auch auf der Ebene dieser Bildermanipulation kritisieren. Und wie andere, unter anderem Althusser, gesagt haben, scheint Spinoza in der Tat sowas wie eine frühe Ideologietheorie, Theorie des Bildes in der Politik entwickelt zu haben, von der ich auch versuche zu behaupten, die ist in ihren Grundzügen vielleicht so ein bisschen simpel gedacht. Auch in welchem Sinn ist jeder Einzelne ein bildnerisches Wesen, das müsste man vielleicht ganz anders begründen, als er es tut. Aber die Grundintuition scheint mir ganz richtig. Und ich glaube, auch das kann uns so ein paar Fingerzeige geben, wenn wir heutige politische Verhältnisse erstmal analysieren und dann kritisieren wollen, müssen wir, glaube ich, über diese Ebene was sagen. Das Phantasmatische, das Fantasiemäßige, das Einbildungshafte des politischen Denkens und politischen Handelns. Nämlich, dass wir uns auf den Staat gar nicht immer nur so beziehen als das, was wir von ihm wissen, sondern als sehr viele Dinge, die wir von ihm nur glauben, die wir von ihm einbilden, die wir als Person darstellen, als eine quasi Art von Autorität. Und natürlich ist die Psychoanalyse oder bestimmte politische Interpretationen der Psychoanalyse machen das vor, wie man das tun könnte. Für mich ist aber auch da Spinoza, was ist das, ein Vorbild, klingt jetzt ein bisschen pathetisch und auch ein bisschen lächerlich, aber ein Modellfall einer Theorie, die diesen Zusammenhang so eng sieht, dass man ihn als politischer Theoretiker nicht übersehen darf. Und interessanterweise, wenn man dann mal guckt, worüber reden wir in der politischen Theorie und auch in der politischen Philosophie meistens, naja, über die Regeln, die Normen, die Ideen, die Argumente, die Begründungen und ganz selten über diese Bilderwelt, diese Bilderbegleitung, die eigentlich jedes politische Verhalten hat. Und über, man könnte auch sagen, die symbolische Qualität des Politischen und jede politische Handlung, ob es eine Demonstration ist oder eine Wahl oder ein Protest, ist ja in erster Linie immer auch Symbol, Bild, Darstellung und Aufführung. Und Spinoza ist auch hier für mich eher so ein Beispiel dafür, wie man das mal machen könnte, die politischen Phänomene so aufzuziehen. Das heißt, von diesem Element her, dem Bildlichen. Und wie gesagt, das ist für mich ganz kontinuierlich eben auch dem Ideologischen zu verstehen. Ob damit alle Probleme, die man dem Begriff der Ideologie vorwerfen kann, gelöst sind, ist nochmal eine andere Frage. Aber zumindest ist es eine Perspektive, und zwar eine, die auch da stark ist, eine starke Setzung macht. Wer über die Politik spricht, muss über ihre Bilder oder ihre Verbildlichung reden.
Das Stichwort Feminismus in dem Zusammenhang?
Der Feminismus oder die feministische Theorie oder der Teil der einer bestimmten Ausprägung feministischer Philosophie oder feministischer politischer Theorie, auf den ich mich hier beziehe, hat das am mustergültigsten gemacht, dass das Problem am androzentrischen Charakter der Politik nicht nur ist, dass die Männer bestimmen und die Frauen nicht bestimmen. Das stimmt auch immer. Das ist richtig. Das ist eine reine Machtfrage. Aber das Wirken dieser Form von Ungleichheit oder Macht ist eben in hohem Maß psychologisch und imaginativ. Es sind die Bilder vom Geschlecht, die auch dazu führen, dass danach die Rollen, die den Geschlechtern im Politischen zugewiesen werden, so ungleich sind. Und daher haben für mich eine ganze Generation, interessanterweise ganz oft australischer Feministinnen, eigentlich diesen Topos, so ein bisschen angereichert dann mit so Deleuze- und Lacan-Elementen, am mustergültigsten gemacht. Und die haben, oder viele von denen, Maura Gatens ist hier die für mich wichtigste, das als eine quasi neospinozistische Lektion ausgewiesen, dass nämlich auch die Geschlechterordnung sich in erster Linie reproduziert über ihren phantasmatischen oder imaginären Charakter. Und damit muss eine kritische, jetzt in dem Fall anti-androzentrische, feministische politische Philosophie eine sein, die da andere Bilder, Gegenimaginarien anbietet, weil es ist wie mit der Macht, man kommt aus den Bildern nicht raus. Und daher gibt es auch hier eine Immanenz der Imaginatio, wie wir vielleicht sagen würden. Und auch das bedeutet, dass sich auch ein politisches Projekt oder eine kritische Perspektive irgendwie Gedanken darüber machen muss, wie sie ihre eigenen Einsätze selbst wieder verbildlich darstellt. Und vielleicht auch so weit gehen, dass auch so Vorstellungen wie Geschlechtergerechtigkeit vielleicht in erster Linie eine symbolische Angelegenheit ist. Also selbst eine bildliche und vielleicht selbst übrigens eine phantasmatische, was übrigens auch immer heißt, dass sie unmöglich ist.
Das heißt also, wenn man Spinoza weiterdenken wollte, müsste man, also jetzt in feministischer Richtung, müsste man dieses Imaginäre anders ausbuchstabieren, wobei ja Spinoza selber, beispielsweise im Regierungskapitel, schreiben sie das, ja, Frauen, Fremde und Knechte ausgeschlossen hat aus Regierungsformen. Ist das einer der Gründe, weil diese symbolischen Imaginationen nicht ausreichten oder weil es eben de facto in der Geschichte, war sein Argument, noch nicht vorgekommen ist, dass Frauen in solche Machtpositionen überhaupt gekommen wären?
Ich gebe zwei Antworten. Die erste nur nochmal so intern. Wieso ist die Imaginatio so wichtig und unausrottbar und wieso hängt sie mit der Geschlechterordnung zusammen? Da habe ich gerade nur eine halbe Antwort gegeben. Der zweite Hälfte der Antwort lautet, dass Spinoza glaubt, dass die Bilderbedürftigkeit des Menschen sehr stark darin begründet ist, dass er ein körperliches Wesen ist. Und dass sich deswegen diese Imaginationen immer auch auf die körperliche Seite des Menschseins beziehen, beziehungsweise von daher speisen. Und deswegen konnte, glaube ich, die feministische Philosophie zu Recht auf der Suche nach einem ernsthaften zeitgenössischen Denken des Körpers auch bei Spinoza etwas finden. Weil Spinoza fast einer der allerwenigen westlichen Denker ist, die den Körper weder leugnen noch herabstufen, sondern ihn als genau die Realität, die er ist, begreifen. Und seine Theorie der Imaginatio versucht das zu artikulieren. Er versucht zu sagen, das körperhabende Wesen muss dann sozusagen im Geist gewisse Bilder auch von seinem eigenen Körper bilden. Und da sind wir dann schon, aber das wäre eine andere Debatte, auf einem halben Weg oder zwei Schritte vor Judith Butler, die eigentlich fast nichts anderes gesagt hat über diesen Zusammenhang zwischen Geschlechterordnung und Körperlichkeit. Das ist das eine, aber ich muss das andere ist viel wichtiger zu beantworten. Ich versuche jetzt hier Spinoza gerade als einen progressiven Denker darzustellen und wenn man diese Sätze sieht, da steht natürlich das Reaktionärste, was man sich vorstellen kann, wie bei Aristoteles. Es gibt Wesen, die sind so beschaffen, dass sie eigentlich gar nicht mitregieren können. Kein Wunder, dass die Frauen in keiner Gesellschaft der Welt mitregieren. Deswegen besteht natürlich die Demokratie oder das Volk der Demokratie nur aus Männern. Und das steht da in der Tat wortwörtlich so. Und selbst wenn man viele philologische Pirouetten dreht, die ich in dem Buch auch so ein bisschen mitdrehe, man kann da, dann stehen da so kleine Propositionen, da kann man sagen, das ist doch gar nicht so gemeint, oder er schreibt doch da über eine Position, die er klarerweise nicht richtig findet. Trotzdem, es steht da. Und das ist der Punkt, da sollte man, glaube ich, ehrlich sein. Hier schreibt ein Autor, 1677 ist das in dem Fall, und der schreibt in der Vorstellungswelt und in den Grenzen dieser Zeit. Der rüttelt an den Grenzen und in meinen Augen überschreitet er die Grenzen seiner Zeit und seiner Zeitgenossen systematisch und dauernd und immer wieder. Aber an dem Punkt ist er eigentlich ganz traditionell. Ein ganz normaler philosophieschreibender Mann. Und deswegen sage ich, wie so ein paar andere Interpretinnen und Interpreten, damit müssen wir jetzt leben. Das tut weh, dass dieser Autor vielleicht interessant ist, aber kein Held. Aber nehmen wir mal die anderen Sachen, die da so passieren. Aber seien wir an dem Punkt ehrlich. Und ich glaube, das ist die einzig mögliche Antwort. Weil zu glauben, dass das ganze Werk als solches noch zu uns spricht und noch Recht hat und auf der richtigen Seite ist, das wäre ohnehin
zu vieles Guten.
Ja. Und an dem Punkt macht es uns sehr leicht zu sehen, dass an dem Punkt ist das ganz traditionell und deswegen auch an dem Punkt unrettbar und auch nicht mehr aktuell.
Okay, also das lässt sich also nicht weginterpretieren, auch von Ihnen nicht.
Ich probiere es aber. Ich probiere nicht.
Ja, aber wir waren gerade auch schon so ein Stückchen in diese Affektlehre reingekommen. Also bei ihm, bei Spinoza gibt es ja drei Grundaffekte. Freude, Trauer und Begierde, glaube ich, waren das, aus denen sich dann alle anderen irgendwie ableiten lassen. Und das ist ja auch grundlegend auch für seine Machttheorie, um mal wieder diesen Bogen zurückzuspannen. Und also der Mensch ist seine anthropologische Bestimmung, also der Mensch ist jetzt nicht nur Vernunftwesen, sondern man muss diesen Vernunftbegriff mindern, zurückschrauben. Er ist wesentlich Affektwesen. Und das ist ein ganz wesentliches Moment dann auch dafür, wie er seine Konzeption weiter dann auch ausbaut.
Ja.
Das ist wie das geschraubt ist. Können Sie das nochmal erklären?
Das ist ungefähr so, aber leider noch komplizierter, befürchte ich. Und ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe. Er sagt, und das ist interessant, der sagt, der Mensch ist vernünftig und Affektwesen zugleich. Das sind irgendwie Gegensätze, aber irgendwie auch keine Gegensätze. Dann gibt es eine sehr interessante Vernunfttheorie, die versucht zu etablieren, dass auch die Vernunft selber etwas Affektives hat, vielleicht sogar ein Affekt ist. Eine Idee, die übrigens Platon auch schon mal so halb
erkenntnistriebmäßig
genau hatte. Und dann gibt es aber wieder so eine Idee, es sind zwei Seiten derselben Wirklichkeit und alles, was sich im Denkerischen darstellt, wird sich auch auf einer körperlichen und damit auf einer gefühlten Ebene darstellen. Und dann fangen also richtig harte interpretatorische Probleme an, wie man das versteht. Ist das ein Monismus unter zwei Aspekten? Ist das ein Dualismus, der in einer gewissen Spannung steht? Er selber bietet mal so ein Bild der Parallele zwischen zwei Ordnungen, die zusammenlaufen an. Und das ist wirklich also interpretatorisch höchst komplex. Und da habe ich auch gar nicht so originelle, glaube ich, Interpretation oder so. Da gebe ich so ein bisschen ein Referat der Forschungslandschaft. Was mir daran wichtig ist, und das hängt natürlich damit zusammen, dass mich die politischen Implikationen mehr interessieren als jetzt so der Systemcharakter, auch seine Erkenntnistheorie. Ich sage, da sollten wir mitmachen bei diesem ersten Punkt, dass wir sagen, was hier bestimmt und was menschliches und individuelles Verhalten lenkt, anleitet, antreibt, sind immer intellektuelle, kognitive und affektive, emotionale, gefühlte Elemente zugleich. Jetzt egal, wie man das Verhältnis genau philosophisch bestimmt, das ist wirklich sehr, sehr auch methodisch komplex. Und damit wirft man eine ganze Tradition auf den Haufen, in dem Vernunft und Gefühl eigentlich immer gegensätzlich bestimmt waren, während es hier eher aneinander gerückt wird. Aber wenn wir das mal ernst nehmen und fürs politische Handeln leuchtet mir das wirklich enorm ein, bedeutet das wirklich was, wenn wir auch politische Projekte, Strategien oder bestimmte Fragen rings um Institutionen immer in diesem Doppelaspekt beschreiben, also in Richtung ihrer kognitiven, rationalen, intelligiblen Gehalte, aber auch in dem, was diese Dinge als Erfahrungselemente, gefühlte Elemente sind, jetzt in einem weiten Sinn von affektiv. Und mir leuchtet ein, dass das viel verändert, was wir sonst so machen in der politischen Theorie oder in der politischen Philosophie. Weil wir tatsächlich eine Art von phänomenologischer Beschreibung, auch so eine Innenbeschreibung von Verhältnissen oder Beziehungen zum Politischen geben müssen. Und das erscheint mir, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen vage, aber das erscheint mir attraktiv, dass die politische Theorie auch dafür eine Sprache haben muss, für das psychische, gelebte, affektive Leben der Macht, um mal noch eine andere Phrase zu übernehmen. Und Spinoza ist da auch einer, der macht das, der schreibt über die Macht der Kirche, nicht nur in so einer objektiven Warte, dass er sagt, die machen die ganze Zeit Fehler oder trichtern den armen puritanischen Subjekten, den Calvinisten in dem Fall, bestimmte Irrtümer ein. Das sagt er auch, aber da sagt er, da können wir nichts machen, das müssen wir die ganze Zeit kritisieren, aber leider, selbst wenn wir es kritisieren, bleibt es noch bestehen. Sondern er fragt, Und wieso sind jetzt diese Irrtümer so hartnäckig? Weil sie irgendwie auch eine emotionale Qualität und eine affektive Wirksamkeit, Ökonomie könnte man sagen, haben, die für diese Subjekte etwas tut, etwas bewirkt. Und das ist fast schwieriger zu beschreiben als die Irrtümer, die damit einhergehen. Und das scheint mir richtig übrigens. Also ich glaube, wir müssen auch heute falsche Politik nicht nur die ganze Zeit denunzieren, weil sie falsch ist oder Fehler macht, sondern uns auch fragen, wieso sie trotzdem so hartnäckig und stark und unterstützt gelebt bleibt. Und da würde ich sagen, wenn wir da was brauchen, wäre das sowas wie eine Affekttheorie des Politischen. Wie immer das dann jetzt unter heutigen auch so methodischen Bedingungen so genau aussieht. Und ich weiß auch nicht, ob das eine genuin politikwissenschaftliche Angelegenheit wäre. Vielleicht ist das auch eher eine soziologische, eine psychosoziologische Frage oder irgendwas zwischen Sozialpsychologie und politischer Institutionenlehre. Aber dass das eine Ebene ist, auf der man bestimmte politische Phänomene realistisch und, finde ich, kritikfördernd adressieren kann, das scheint mir richtig. Und das scheint Spinoza irgendwie anzubieten oder vorzuschlagen, gar nicht mal durchzuargumentieren, aber uns als Angebot zu machen, dass wir in diesem Zusammenspiel denken müssen.
Wir haben ein Publikumsmikrofon, das wir jetzt auch gleich aktivieren können. Ich will noch die Gelegenheit benutzen, kurz eine Frage loszuwerden. Bevor du Spinoza interpretiert hast, hast du viel Foucault interpretiert. Ist das jetzt, war das jetzt nötig? Also ich meine, hat das was geholfen? Dass man, gibt es Defizite bei Foucault, die man mit Spinoza heilen kann? Also
ich antworte darauf gleich. Bei mir war es ja, der Projektweg war ein bisschen anders. Ich habe, um Foucault zu verstehen, mich gefragt, wo kommt denn diese Idee her, dass die Macht nicht nur negativ, sondern auch positiv sein kann? Und irgendwann war mir klar, dass zumindest jetzt theoriegeschichtlich der Nietzsche'sche Machtbegriff, der Machtbegriff von Nietzsche, die Vorlage und auch die Abschlussfolie war. Und das hat mich interessiert und das habe ich versucht in der Dissertation ein bisschen nachzuvollziehen. Und als ich mich gefragt habe, und wo kommt das jetzt nochmal genau her? Hat Nietzsche das wirklich erfunden? Dann war in der Tat Spinoza der Kandidat, der auch diese Idee schon mal in einem anderen, ganz ontologischen Rahmen formuliert hatte. Und deswegen gibt es für mich jetzt persönlich und für viele andere, und Deleuze hat, finde ich, diese Verbindung am klarsten vielleicht auch so ausgedeutet mal, diese Kontinuität tatsächlich eines Denkstils, der von der Ontologie des 16. Jahrhunderts bis zu Foucault.
Das ist eine sehr langweilige Antwort. Also ja, gibt es einen Denkstil oder gibt es eine Kette und es geht von Spinoza bis Martin Saar. Also,
das war die akademische Antwort.
War jetzt irgendeine spannende Sache auch damit verbunden?
Jetzt mal für die Foucault-Leserinnen und Foucault-Leser. Der kritisiert sein ganzes Leben lang mit einer Hartnäckigkeit, die ohnegleichen ist und für die wir alle auf den Knien liegen, die Machtregime, Machtdispositive, Machtapparate seiner Gegenwart. Das ist eine beißende Kritik auch unseres herkömmlichen Bilds politischer Institutionen, politischer Ordnung. Und viele von uns teilen ja den negativen Teil dieses Projekts. Der schreibt eine komplette Politikgeschichte, nicht nur der frühen Neuzeit oder der Moderne, sondern sogar des Abendlandes. Und was kommt nie vor? Die Demokratie. Kein Wort über die eigentliche politische Ordnung, in der er selber gelebt hat. Eine Art von fast snobistischer Ignoranz gegenüber auch so ein bisschen dem Klein-Klein der politischen Verhältnisse, Akteure und Institutionen seiner Zeit. Das konnte man sich, glaube ich, leisten in den 70er Jahren und das ist auch völlig in Ordnung und das ist vielleicht auch bewundernswert. Aber mich interessiert ja, wenn man diese Machttheorie hat und diese Machtkritik, Machtanalytik, von der ich in der Tat glaube, die ist ungefähr so gebaut in ihren Grundzügen, architektonisch, wie die von Spinoza. Was passiert denn dann, wenn man jetzt über diese Konstitutionskraft, die produktive Kraft der Macht selber nachdenkt? Muss man dann nicht auch sowas sagen? Das Volk, die Menge, die Multitudo, die Multitude hat jetzt auch die Fähigkeiten, diese Ordnung selber zu bestimmen. Und dann finde ich ja, muss man, wenn man ehrlich ist, irgendwas formulieren wie ein Angebot in Richtung Demokratietheorie. Das kann oder es muss in meinen Augen eine kritische Demokratietheorie sein, aber es muss auch eine sein, die das Demokratische affirmiert als das, was es ist, nämlich die einzige Möglichkeit, eine bestimmte Art politischer Ordnung selbst zu instituieren. Und deswegen würde ich ja sagen, Foucault spinozistisch gelesen, ist auf dem Auge blind. Und irgendwie auch irgendwie langweilig. Da hat er gar nichts zu bieten, weil er sich das erspart hat. Das hat er anderen überlassen oder wollte es auch vielleicht im Rahmen seiner eigenen Theoriebildung nicht entwickeln. Aus vielen Gründen. Während also Spinozismus kann, heute ist sowas wie Foucaultianismus plus radikaler Demokratismus. Und das scheint mir eine nicht unattraktive Kombination. Die ist vielleicht ein bisschen hybrid, aber eine verteidigenswerte Position innerhalb der politischen Theorie der Gegenwart zu sein, von der ich sagen würde, die wird sonst gar nicht so gesehen als Denkoption oder als Möglichkeitsraum. Oder
das
als
kann ich bestätigen. Also ich war in den 90er Jahren bei der UNESCO in Paris und da gab es eine große Versammlung von Federico Major, einberufen, dem damaligen Chef, der war auch Philosoph, und der wollte von der versammelten, sehr illustren Schar von Philosophen aus allen Ländern wissen, wie man denn philosophisch am besten die Demokratie verteidigt. Da senkte sich ein tiefes Schweigen über diese Versammlung und dann wagte Donald Davidson als amerikanischer Philosoph zu sagen, Herr Major, es gibt keinen Philosophen, der je die Demokratie verteidigt hätte. Aber jetzt haben wir doch einen kennengelernt.
Ja, und Davidson kannte ihn eigentlich auch ganz gut.
Fragen aus dem Publikum? Wer hebt die Hand? Dann kommt das Mikrofon dahin. Das ist der Mechanismus. Ja, hier vorne, aber bitte ins Mikrofon reden.
Also um bei den Bildern zu bleiben, was mir jetzt nicht ausgeführt worden ist, also Spinoza war Jude und ich gehe, also jetzt zur Zeit ist über das Buch, ich habe es noch nicht gelesen, von Fania Oz und Amonos, Juden und Worte geredet worden, die haben einfach ein paar ganz andere Bilder, die Juden, also traditionell, auch wenn unsere Religion irgendwie dieselbe Mutter hat, haben die einfach wirklich andere Bilder und das ist jetzt bei ihnen aber gar nicht rausgekommen. Also der Unterschied von Hobbes und Spinoza könnte eventuell auch daher rühren. Also dass es einfach ein anderer Umgang mit den Bildern ist.
Ja, völlig richtig. Also jetzt auch so ideengeschichtlich ist wahrscheinlich die jüdische Prägung und auch so Position von Spinoza, auch so im innerjüdischen, auch theologischen Diskurs, einer der wichtigsten Faktoren, um überhaupt zu verstehen, wie der zu bestimmten Sachen kam, die er gesagt hat. Die Sache wird wahnsinnig kompliziert durch den ganz einfachen Umstand, dass Spinoza als sehr junger Mann von der jüdischen Gemeinde in Amsterdam exkommuniziert würde, würden wir sagen, mit einem Bann und einer Exklusion belegt wurde, weil er als Ketzer galt. Das heißt, die Religionsgemeinschaft, der er selber angehört hat, hat ihn als nicht Teil von sich begriffen und er selber hat, soweit wir das aus den biografischen Quellen entnehmen können, auch nichts dagegen getan, diesen Eindruck zu widerlegen. Das heißt, er war ein richtig heretischer Jude, ein Jude, der eigentlich nicht als Jude anerkannt wurde und hat auch dann in den Jahren danach Umgang gepflegt mit relativ vielen eher christlichen, protestantischen Heretikern und dadurch sitzt der so ganz unklar so zwischen den Konfessionen. Der Calvinismus war einer seiner Hauptgegner, aber das orthodoxe Judentum ist auch in seinen Schriften für ihn ein Hauptbeispiel für eine falsche und fast, ja, wenn man so will, imaginative Form auch des Glaubenslebens. Und deswegen ist es gar nicht so leicht, ihn jetzt auf diese Differenz, das jüdische versus das christliche Bilder- oder Nichtbilderdenken zu verrechnen, weil er selber dazwischen noch sitzt. Weil er hat nämlich die Problematiken sozusagen beider Religionen oder beider Konfessionen versucht zu diagnostizieren. Und ich glaube, an dieser Position ist viel, was nur erläutert werden kann über bestimmte jüdische Motive. Und Yamimah Yovel ist hier so der wichtigste der Interpreten, der das mal versucht hat, ganz ernsthaft zu machen. Auch dieses spezifische, wenn man so will, Exiljudentum der aus Spanien oder der hispanischen Halbinsel ausgewanderten, nach Holland ausgewanderten Juden so spezifisch zu beschreiben. Aber es ist, glaube ich, nicht der einzige Schlüssel. Aber es ist richtig. Also es ist ein Faktor, den man auf keinen Fall vernachlässigen sollte. Sie haben aber auch recht, in dem Buch sage ich auch dazu gar nicht so viel. Ich verweise manchmal auf diese Debatte, aber ich sage auch, da wird es jetzt auch so ideengeschichtlich so komplex, das müsste man eigentlich an sich nochmal betrachten. Sonst völlig richtig.
Da habe ich nochmal eine Frage. Und zwar fand ich in dem Regierungskapitel sehr interessant, also die drei Ebenen, wie regieren stattfinden soll, auch in Demokratien, also in der Rechtsform, dann als Technik und Kunst und dann als Selbstregierung. Und dann kommt so die Regel Spinozas, nach der regiert werden soll, nämlich die Bürger so zu leiten, dass sie gar nicht den Eindruck haben, geleitet zu werden. Das hat mich dann so ein bisschen daran erinnert, wie die kluge Ehefrau, die ihren Mann lenkt, ohne dass er das merkt oder er glaubt, selber die Ideen oder die Vorschläge zu machen für das Beziehungsleben. Also, gibt es da so Parallelen? Oder?
Ja, das ist schon sowas. Weder in seinem Text noch in meiner Interpretation ist so ganz klar, ob das ernst oder kritisch gemeint ist. Ja? Ob er sagt, das ist eigentlich die beste Ordnung, die wirkt und lenkt, obwohl alle glauben, dass sie frei seien. Oder ob er das denunziert als eine bestimmte, besonders perfide Form von Herrschaft, die nämlich ihre eigene Herrschaftsförmigkeit verbirgt. Und ich versuche sowas zu sagen wie, der macht beides. Der behauptet, so funktioniert, hängt auch mit Foucault ein bisschen zusammen in so meiner Auslegung, so funktioniert besonders moderne Herrschaft. Richtig autoritäre Herrschaftsstrukturen akzeptieren wir gar nicht mehr. Das heißt, man muss uns immer auch das Gefühl vermitteln, dass wir wählen. Und sei es auch nur zwischen Produkten ist oder zwischen sozusagen vorgefertigten Optionen. Aber die Idee, dass Politik selber mit einer gewissen Form von Autonomie, Wahlfreiheit oder generell Freiheit zu tun hat, scheint irgendwas über das spezifische moderner sozialer und politischer Verhältnisse zu sagen. Und Spinoza scheint jetzt zu sagen, das ist irgendwie auch gut so. Irgendwas daran nämlich entspricht auch dem modernen Wunsch nach Autonomie und Freiheit. Es gibt aber dort ein Problem, wo selbst das noch verborgen wird. Wir würden jetzt vielleicht sagen, in einer Art von Ideologie der Autonomie oder übersteigerter Ideologie der Freiheit. Und auch das, um es nochmal zurückzubinden auf diese zeitdiagnostische Ebene, ist, glaube ich, nichts scheint mir wichtiger als das, Freiheitskritik zu geben. Das heißt, zu zeigen, dass in unserer heutigen Welt tatsächlich sehr viele Formen von nie dagewesener Autonomie, Freiheit und auch Entscheidungsfähigkeit, Entscheidungsoptionalität des Individuums bestehen, aber dass das nicht heißt, dass es keine Macht mehr gibt. Im Gegenteil, die moderne Macht, die zeitgenössische Macht wirkt ja durch Optionen, durch Freiheit, übrigens oft genug durch zu viel an Freiheit. Die Leute alles selber entscheiden zu lassen, vermachtet sie ja noch sehr viel mehr, als ihnen zumindest in bestimmten Konditionen bestimmte Dinge festzulegen. Und auch da würde ich sagen, weder Spinoza noch Foucault lösen dieses Problem. Aber die zeigen, dass da was zu verstehen, zu begreifen, zu analysieren ist. Und übrigens, das ist für mich ein sozialwissenschaftliches Phänomen. Das kann man nur durch eine harte, genaue, auch historisch fundierte Analyse, was da genau passiert, welche Institutionen genau diesen Eindruck erwecken und welche Übersteigerungen oder Übersteigerungsphänomene von Autonomisierung selbst wieder umschlagen in nackte Unfreiheit, nackte Heteronomie. Das scheint mir richtig. Sowas brauchen wir. Für oder gegen Freiheit zu sein, für oder gegen Autonomie zu sein, ist Blödsinn. Aber zu verstehen, wann Freiheit umschlägt in Heteronomie oder wann mit der Freiheit oder mit der Autonomie Politik gemacht wird, manipulative Politik, übrigens auch manchmal gute, progressive, autonome Autonomiepolitik, das sind so die interessanten Fragen. Und für mich ist groteskerweise ein uralter Autor einer, der es leichter macht, diese Perspektive zu formulieren, als ganz viele andere, viel neuere und vielleicht auch ein bisschen spannender klingende Philosophen oder Theoretiker.
Ja, ich würde dann gerne nochmal die Frage anschließen, nachdem du gesagt hast, wo du herkommst, ob du vielleicht etwas sagen kannst, wo es weitergeht. Also, das Buch ist ja noch nicht mal ein Jahr alt, aber vielleicht ist die Frage zu früh, aber gibt es schon sozusagen die Skizze eines Forschungsfeldes, was demnächst ansteht?
Ich befürchte, nein. Mich interessiert diese Zeit, auch so als, du hast ein ähnliches Interesse an solchen geistesgeschichtlichen Episoden. Ich glaube, genau in der Zeit sind sehr viele sehr spannende Sachen passiert. Da lohnt sich es auch manchmal, auf die Figuren so unterhalb der Oberfläche auch unserer Wahrnehmung und unserer Klassizitätskriterien zu gucken. Deswegen mache ich in der Tat und werde ich auch weiterhin machen, sowas wie, es klingt ganz langweilig, politische Theorie der frühen Neuzeit, weil ich glaube, da ist was zu holen und auch was Fremdes, was Provokantes für uns, was, in dem wir uns nicht ganz wiedererkennen und vielleicht deswegen genau was beziehen können. Aber ich mache natürlich auch weiterhin genau das, was ich jetzt gerade versucht habe zu sagen, nämlich so Arbeit an den Kategorien, Begriffen und den Perspektiven einer heutigen und sagen wir ruhig kritischen politischen Theorie, von der ich glaube, dass sie ungefähr in diese Richtung zeigt und sich ungefähr für solche Phänomene interessiert. Und da wird es dann aber auch Theorieressourcen geben, die sind viel rezenter, zeitgenössischer als die. Aber ich glaube, ungefähr sowas wie Neospinozismus in der politischen Theorie heute ist das, was jetzt erstmal dringend gemacht werden muss. Nicht von allen im Raum.
Ja, dann sagen wir vielen Dank, Martin Saar. Wir freuen uns auf den nächsten. Wir haben ja diesen inoffiziellen Teil, ne, der dann hier stattfindet und heute vorzugsweise unten stattfinden sollte, weil der Chef an der Bar bald Pause machen muss. Wir haben noch einen Thomasius-Club ein bisschen außer der Reihe zur Buchmesse mit Friedrich Forstmann, einem Typografen. Auch der findet hier wieder statt, aber dann zu einem Buchmessentermin, also nicht Mittwochabend. Und es geht dann mit einem neuen Programm weiter ab April. Das liegt schon fest und wird demnächst auch gedruckt. Bis zum Juli haben wir dann auch wieder die Termine. Ja, vielen Dank.
Ja, von meiner Seite. Herzlichen Dank.
Musik.